Wer von euch hat am letzten Mittwoch eine nette Nachricht von irgendeinem netten Menschen bekommen, dass er irgendetwas Besonderes sei? Oha. Ich habe eine bekommen am Donnerstag. Das hat mich total gefreut. Ich frage das deswegen, weil ich glaube, wir können das gute Miteinander, das gute Austeilen, worum es letzte Woche Mittwoch ging, das können wir noch steigern. Ganz offensichtlich können wir das noch deutlich steigern. Ich möchte euch einladen, Gutes wirklich zu teilen, Gutes weiterzugeben. Wer jetzt hier sitzt und sagt, Mittwoch, warum? Weil czi.de/predigten, da könnt ihr gerne nochmal nachhören, wofür der Mittwoch stehen kann. Das Gute auszuteilen, das Gute weiterzugeben, Gutes mit der Welt zu teilen, was Gott uns geschenkt hat. Und es wäre total schön, ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn nächste Woche Mittwoch alle Leute, die hier sitzen, einfach ein riesen breites Lächeln haben, weil sie etwas Gutes an jemanden weitergegeben haben, jemanden eine Freude gemacht haben, eine Nachricht geschickt haben, du bist mein witzigster Freund, du bist mein schönster Freund, du bist was auch immer. Teilt das Gute und verbreitet das Gute, was Gott in diese Welt gebracht hat. Denn das Gute ist etwas, woran jeder Mensch irgendwie glaubt. Bei der Frage, was kommt nach dem Tod oder was überdauert irgendwie, da gibt es die unterschiedlichsten Überzeugungen, aber auch der atheistischste Atheist würde wahrscheinlich noch sagen, das, was aus meinem Leben bleiben wird, ist keine Seele, ist kein was auch immer Leben nach dem Tod, aber das Gute, was ich getan habe, das soll überdauern. Denn jeder Mensch hat irgendwie das Bedürfnis oder die feste Zuversicht, die Gewissheit darüber, dass etwas überdauert, dass etwas bleibt, dass das Leben nicht wirklich mit dem Tod zu Ende ist, dass irgendetwas in uns, an uns doch unsterblich ist oder irgendwie unvergänglich. Eben das Minimum, was Ewigkeitswert hat, ist das Gute, was wir getan haben. Ich würde da von Seele sprechen, von dem Unvergänglichen in uns, was alle Zeiten überdauern wird. Auch wenn unser Körper nicht mehr kann, auch wenn unsere guten Taten eben aufhören, es gibt etwas, was Gott in uns gelegt hat, was Gott uns geschenkt hat, eine Seele, über die Gott sich so freut, die Gott nicht loslassen möchte, die auch den Tod überdauern wird. Seele als das Innere in uns, wenn auch das alles Äußere irgendwie vergangen ist. Diese Vorstellung davon, dass es mehr gibt als das Erklärbare, das führt ja zu allerlei interessanten, mystischen Konstrukten und Figuren. Letzte Woche habe ich ziemlich lange darüber geredet, was es da gibt. Es gibt so geschlossene Systeme an Religionen, an Glaubensüberzeugungen. Es gibt auch einfach so ein paar Personen einfach, also so eine Rübezahl zum Beispiel, an dem man, irgendwas passiert, man kann es nicht erklären und dann sagt man, der Rübezahl war es. Oder hier in Norddeutschland, Ecke-Necke-Pen. Kennt den jemanden? Niespuck, den kenne ich nicht. So, bei uns gab es irgendwelche Berggeister im Ruhrgebiet, die haben unter Tage ihr Schandwesen getrieben. Ecke-Necke-Pen soll in der Nordsee sein Schindluder treiben und für Missernten verantwortlich sein. Also wenn irgendwas passiert, was man nicht erklären kann, es gibt offenbar immer irgendwie mehr als das, was man glaubt. Und so haben Leute eben auch diesen Wunsch, das Bedürfnis, was jeder Mensch verspürt, nach Sicherheit, nach Schutz, auch immer auf irgendetwas da draußen projiziert. Und unter anderem der nordischen Gottheit Thor oder im germanischen Donar, im römischen ist es dann der Jupiter, dem zugewiesen und gesagt, du musst irgendwie auf uns aufpassen. Also irgendetwas muss es geben, was auf mich achtet. Und aus dem Donar oder dem Thor ist eben unser Donnerstag geworden. Und das soll Anlass sein, um über diesen Wunsch nach Sicherheit darüber mal nachzudenken. Dieser Wunsch, dass es doch irgendjemanden geben muss, der auf mich aufpasst, der mich sieht, der mich beschützt. Unser jüngster Sohn Emil, der hat ein ganz großes Bedürfnis danach, gesehen zu werden, beschützt zu werden. Der hat zu Weihnachten ein kleines Klettergerüst bekommen und er liebt es, da zu klettern. Er hat keine Angst davor, dass ihm etwas passiert. Er möchte einfach nur beobachtet werden, wenn er ganz grandios tolle Kunststücke daran macht. Papa, du musst jetzt endlich mal kommen, du musst dir das angucken. Und dann hängt er da einfach 2 Minuten und macht eigentlich nichts und möchte einfach nur zeigen, dass er 2 Minuten lang da hängen kann. Ein bisschen langweilig für mich, aber für ihn ist das was ganz Besonderes, weil er dieses Bedürfnis gesehen zu werden noch artikulieren kann. Und ich bin mir sicher, dass wir alle dieses Bedürfnis haben, dass uns jemand sieht, dass jemand auf uns aufpasst, uns mit einem liebevollen Auge anschaut. Wer passt auf dich auf? Wer schaut dich an? Psalm 91 hat da eine ganz wunderbare Antwort drauf. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht auf einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Wer unter dem Schirm des Höchsten steht, wer sich darunter setzt, wer zu Gott flieht, der wird von Gott behütet, wie eine Henne das Ei unter die Fittiche nimmt oder die Küken unter den flauschigen, wohligen, schützenden Fittichen hat. Und es gibt so schöne, viele, gute Geschichten, wie Gott diesen Schutz erleben lässt. Mir ist das Donnerstag im Gemeindeunterricht nochmal eingefallen. Eine Geschichte, wo ich mit einer Jugendgruppe in Dänemark unterwegs war. Und wir wurden von 4, 5 Rechtsradikalen angegriffen, die ein Problem damit hatten, dass wir in ihrem schönen Dänemark sind. Waren gut angetrunken und haben versucht, mich zu verprügeln. Und die standen vor mir und schlugen auf mich ein, also dachten sie, aber sie kamen nicht an mich ran, weil irgendetwas zwischen uns stand. Und es war Wahnsinn. Also riesengroße dänische, kahlrasierte Schränke versuchten mich zu verprügeln und konnten es nicht, weil ich glaube einfach, weil Gott dazwischen stand und seine Engel schützend vor mich gestellt hat. Und dann waren sie irgendwann so aggressiv und sauer, dass sie mich nicht erwischt haben, dass sie sich einen Feuerlöscher genommen hatten. Jetzt dachte ich, okay, jetzt ist vorbei. Und dann haben sie den Feuerlöscher aber ausgelöst, einen Pulverlöscher. Und dann gab es eine riesen Pulverexplosion und alles war weiß und keiner konnte mehr atmen und auch die mussten weglaufen. Und so konnten wir uns in Sicherheit bringen. Eine schöne, wahnsinnig gute Geschichte, wie Gott mich beschützt hat. Und ich bin mir ganz sicher, in diesem Raum sind noch viel, viel mehr Geschichten darüber, wie Gott beschützt. Und wenn ihr gleich Kaffee schlürft, tauscht doch mal diese Geschichten auf, welche wunderbaren, wirklich wunderhaften Dinge Gott tut, um uns zu beschützen. Aber vielleicht sitzt du auch gerade hier und denkst dir, ja, schöne Geschichte. Und ja, das mit dem Schutz und diesem Psalm, das ist ja alles. Aber es gibt doch auch so viele Dinge, wo Gott nicht eingegriffen hat. Es gibt doch so viele Krankheitsgeschichten, wo es doch für Gott ein einfaches gewesen wäre, zu schnipsen und die Krankheit wäre weg gewesen. So viel Verlust und Schmerz, den du erlitten hast. Liebe Menschen, die du verloren hast, wo du denkst, Gott, wo war da bitte schön der Schutz? Wo hast du da auf mich aufgepasst? Und vielleicht sitzt du hier und du kommst zwar noch zum Gottesdienst, weil das macht man halt so, aber diese Verletzung, dass Gott dich da irgendwie nicht beschützt hat, dass dieses Leid nicht an dir vorübergegangen ist, das sitzt vielleicht so tief, ja, du bist hier, aber mit Gott, der kann dich vielleicht erstmal in Ruhe lassen. Da hätte er ein bisschen anders reagieren müssen, da hätte er was anderes machen müssen. Das ist ein schöner Text, dieser Psalm 91, mit den Fittichen und den Flügeln und eine feste Burg. Aber ich habe es auch oft genug nicht erlebt. Wo ist da Gott, wo Schmerz ist, wo Leid ist? Ich möchte das nicht kleinreden, diesen Schmerz. Ich möchte das nicht verleugnen. Ich möchte nicht sagen, dass es ihn nicht geben darf. Überhaupt nicht. Ich möchte vielleicht sogar noch einen draufsetzen, einen schmerzlichen Vers aus Psalm 34. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Psalm 34, Vers 20. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Auch der Gerechte, vielleicht gerade der Gerechte, muss viel leiden? Lässt sich da das Leid irgendwie vielleicht, nein, das lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Was denn viel Leid ist? Für den einen ist der Verlust des Meerschweinchens ein Trauma, was einen wirklich das ganze Leben lang begleiten kann. Und andere Menschen kommen aus Kriegsgebieten und erleben das vielleicht auf ähnliche Weise, wie wenn man irgendetwas, einen Gegenstand vielleicht verloren hat nur. Und dann steht da viel Leid und aus alledem hilft ihm der Herr. Ich glaube, Unsere aller Erfahrung ist da, dass man das nur so verstehen kann oder dass man diesen Satz überhaupt nur ertragen kann, wenn man ihn aus biblischer Perspektive sieht. Aus der Perspektive, dass Leben viel mehr ist als unser Besitz, unsere Beziehung zu anderen Menschen, mehr ist als unser Körper. Dass es eine Ewigkeitsperspektive gibt, dass das Leben eben nicht mit dem Tod endet und dass das, was jeder Mensch irgendwie fühlt, dass es etwas wie eine Seele gibt. Nur wenn wir das glauben, wenn wir uns darauf einlassen, können wir mit so einem Vers umgehen, dass es Leid gibt, aber Gott unser Schutz ist. Da, wo wir leiden, da, wo wir Krankheit erleben, wo wir Verlust haben, da sagt Gott, ich habe eigentlich noch was viel Größeres als dieses kleine Leiden im Blick, als diesen Verlust hier. Da, wo wir erleben, mein Haus, meine Sicherheit, meine Wohnung, mir fehlt da was, ich kann das nicht mehr leisten, es wurde eingebrochen, es wurde mir was weggenommen, ich habe etwas verloren. Da, wo wir diesen Verlust haben, da sagt Gott, du, ich möchte deine Versorgung sein, ich möchte dein Zuhause sein. Da, wo unsere Anerkennung flöten geht, wo wir merken, dass wir verletzt werden, weil unser Ansehen kaputt geht, da setzt Gott dem die Perspektive gegenüber, hey, du bist mein Geschöpf, du bist mein geliebtes Kind. Was Größeres als das kann es doch gar nicht geben. Und da, wo wir an unserer Gesundheit leiden, wo wir krank sind, da sagt Gott, das ist doch nur ein kleiner Husten oder es ist doch nur Krebs. Du wirst doch nur dein menschliches Leben verlieren, was du sowieso irgendwann verlierst, und du wirst ewig leben. Unser Fokus liegt schnell und andauernd irgendwie auf den vergänglichen Dingen, auf Geld, auf Besitz, auf Ansehen, auf unserem Körper. Und Gott hat seinen Fokus auf unserer unvergänglichen Seele. Gott spricht, ich habe dich im Auge. Gott sagt, ich sehe dich, ich beschütze dich, aber das große Ganze, deine Seele, ich beschütze das Ewigliche an dir. Und das mag vielleicht ein bisschen enttäuschend klingen. Und ich war in der Vorbereitung auch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich so raushauen möchte, dass das Gott oder dass auf Gottes Prioritätenliste unser Besitz, unser Körper, unser irdisches Dasein nicht ganz oben steht. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube wirklich, dass für Gott unser irdisches Leben nicht ganz oben steht, weil es noch so unglaublich, unendlich ewiges mehr gibt als das. Dein Geld, dein Ruhm, deine Gesundheit steht bei Gott relativ weit unten. Woher kommt dann diese Enttäuschung, wenn Gott doch diese Ewigkeitsperspektive hat? Ich glaube, das liegt an der falschen Annahme, die wir leider immer noch und immer wieder in uns herumtragen, dass ein Leben mit Jesus bedeuten würde, da gibt es kein Leid. Lebt mit Jesus und alles wird gut. Auch in evangelistischen Gesprächen, wenn man die so nennen möchte, also wenn wir versuchen, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unsere Familie von Jesus zu überzeugen, wie schnell geht einem das über die Lippen, aber mit Jesus ist alles besser. Dann wird alles gut. Nimm nur Jesus in dein Leben und alles wird schön. Was für ein Blödsinn. Habt ihr mal die Bibel gelesen? Leute, die mit Gott unterwegs sind, sind die Gelackmeierten schlechthin. Da ist ein David, der verbringt viele Jahre seines Lebens in der Wüste, in der Höhle, auf der Flucht, weil er von Gott auserwählt war. Dass er auserwählt war von Gott, hat da König Saul dazu bewegt, David zu verfolgen. David hat noch nichts gemacht, nur Gott hat sein Ja zu David gesagt, und das war Grund für Saul, ihn zu verfolgen. Josef mit seinen Brüdern. Josef hat die wunderbare Gabe bekommen, Träume zu deuten, und sitzt 13 Jahre lang im Gefängnis. Nur weil er gemacht hat, wozu Gott ihn berufen hat, wozu Gott ihm Gaben geschenkt hat. 13 Jahre Gefängnis. Zu Unrecht. Die Stephanus. Stephanus wird gesteinigt im Neuen Testament, weil er sich zu Jesus gehalten hat. Er verliert sein Leben. Er wird mit Steinen zu Tode geschlagen, weil er sagt, ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Die Apostel, tot, getötet, gekreuzigt teilweise. Lebt mit Gott und alles wird schön, ist eine Lüge. Jesus sagt dazu, in Johannes 16, Vers 33. Dies alles habe ich zu euch geredet, seine Abschiedsreden, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Angst ist hier ein blödes Wort, also schlecht übersetzt. Da steht eigentlich Tlipsis, und das bedeutet sowas wie Druck, Unterdrückung, Bedrängnis, Not. In der Welt, da habt ihr Not. In der Welt geht es euch schlecht. In der Welt fühlt ihr euch eingeengt, bedrängt, nicht wohl. Da geht es euch schlecht. Jesus sagt seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, ich habe das alles zu euch geredet. Ich habe euch ganz viel von mir erzählt, vom Reich Gottes erzählt, wie das alles mal werden wird, weil ich weiß, dass es euch hier schlecht geht. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Schlimme Dinge passieren. Das Leben in dieser Welt ist nicht nur gut, ganz bestimmt nicht. Es gibt das Böse in der Welt. Aber wen möchtest du an deiner Seite haben, wenn das Schlimme passiert? Gott oder kein Gott? Möchtest du an deiner Seite haben einen Gott, über den Paulus so etwas schreiben kann? Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das klingt fast so, als ob es egal wäre, was diesem Paulus passiert in seinem irdischen Leben. Seine Seele ist so fest bei Gott, dass ihn nichts umhauen kann. Er wird bedrängt, aber er hat davor keine Angst, weil er eine Perspektive hat, die über diese Bedrängnis, über das irdische Leiden hinausgeht. Ihm ist bange, also ein bisschen Schiss hat er doch schon, aber er verzagt nicht. Die Dinge, die um ihn herum passieren, die sind beängstigend, aber er zieht sich deswegen nicht zurück, sondern er stellt sich gegen sie und kann sagen, ich verzage nicht, ich kann mich dagegen stellen, ich halte das durch, ich leide Verfolgung, aber ich weiß, dass Gott trotzdem bei mir ist, ich bin nicht verlassen. Und auch wenn ich unterdrückt werde, selbst so weit, dass ich vielleicht am Ende sterben muss, dass mein Körper am Ende nicht mehr funktioniert, ich werde nicht umkommen, mein Leben, mein ewiges Leben ist damit nicht zu Ende. Was für eine Perspektive. Egal, was schief zu gehen scheint, Paulus Seele, die Seele, die bei Gott geborgen ist, nimmt keinen Schaden davon. Gott möchte dich, möchte deine Seele sicher bergen, in alle Ewigkeit sicher bei ihm, sodass all das, was um dich herum passiert, all das, was mit dir passiert, all das, was mit deinem Körper passiert, in deinen Beziehungen, im Diesseits, das soll keinen negativen Einfluss auf dich haben. Da sollst du drüber stehen können. Egal, was schief geht, es beschädigt deine Seele nicht, weil deine Seele ganz und gar bei Gott geborgen ist. All die Fehler, all dein Versagen, all das Versagen von anderen Menschen, all dein körperliches Versagen, das kann dich nicht stoppen, dich nicht definieren, weil deine Identität, deine Seele, dein unsterbliches Ich, das ist sicher bei Gott. Gott hat das Unvergängliche im Blick. Er hat das unter seinen Fittichen. Er beschützt deine Seele, wie eine Henne ihre Küken warm und geborgen unter ihre Fittiche nimmt. Aber das Vergängliche ist ja nun auch irgendwie wichtig. Wir sitzen hier alle mit vergänglichem Körper, wir sitzen hier alle mit vergänglichen Beziehungen, in vergänglichen Jobs und Häusern und Autos, und es ist uns ja doch irgendwie wichtig. Ich möchte erst noch einmal ganz deutlich sagen, Gott hat deine Seele sicher fest. Und wenn du das noch nicht das Gefühl hast, dass das so ist, dann ist vielleicht heute der Tag, an dem wir uns eben an den Donnerstag erinnern, an den Tag, an dem das menschliche Bedürfnis nach Schutz jede Woche gefeiert wird. Und dann ist heute vielleicht der Tag, wo du sagst, heute ist mein Donnerstag, wo ich mein Bedürfnis nach Schutz dem nachgehe und meine Seele sicher bei Gott festmache. Oder vielleicht noch einmal neu bei Gott festmache, weil Dinge passiert sind, wo du merkst, ich fühle mich unsicher, da ist was ins Wanken gekommen. Ich möchte meinen Schutz bei Gott finden. Ich möchte in diese flauschigen, weichen Fittiche von Gott kommen. Und meine Seele soll bei ihm fest sein. Vielleicht ist heute der Tag oder der kommende Donnerstag, an dem du das festmachst. Warte nicht bis Donnerstag, mach's heute. Wenn du merkst, es ist nicht ganz sicher, mach's heute fest. Gott, ich möchte Sicherheit bei dir haben. Und auch wenn auf Gottes Prioritätenliste das Vergängliche nicht ganz oben steht, sondern er sich hundertprozentig auf deine Seele konzentriert, dann scheint es Gott dennoch sehr wichtig zu sein, dass auch das Vergängliche Schutz findet. In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, was sich um den Verschutz des Vergänglichen kümmert. Es sind die Sprüche im Alten Testament. Ein Buch über Weisheit. Da steht in Sprüche 4, da steht: Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halte, was ich dir sage, so wirst du leben. Erwirb Weisheit und erwirb Einsicht. Vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass die Weisheit nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich beschützen. Denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Auch wenn wir natürlich alles irgendwie geistliche Menschen sind und das mit der Seele und mit Gott total gut, es klingt doch schön, oder? Sie wird dein Haupt schmücken und dich mit einer prächtigen Krone versehen. Nett wäre das schon. Und auch das steht in der Bibel, auch das wollte Gott, dass das über Jahrhunderte und über Jahrtausende festgeschrieben steht, weil auch ihm es wichtig ist, was im Diesseits passiert. Gott beschützt deine Seele, das Unvergängliche, dein Inneres, und Weisheit beschützt dein Äußeres, das Vergängliche. Vielleicht einfach mal die Gegenprobe machen. Ist jemals in deinem Leben irgendetwas schiefgegangen? Bist du jemals in Bedrängnis gekommen, weil dir Weisheit mangelte? Ja, könnte sein. Was ist Weisheit? Weisheit ist nicht das Gegenteil von Angst. So, es ist nicht Furcht. Es ist nicht, oh, ich mache das mal besser nicht, weil sonst könnte etwas schief gehen. Das ist nicht weise. Weise ist es nicht, sich in sein Zimmer zu verschließen und gar nichts zu machen und vor allem Angst zu haben, weil es könnte ja was schief gehen. Weisheit ist die Erkenntnis, das Wissen, wie man mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen umgehen kann, wie man sein Leben leben kann, aktiv leben kann, wie man Dinge in die Hand nimmt. Das ist Weisheit. Und tu dir und deiner Umwelt den Gefallen und lies die Sprüche. Inhaliere dieses Buch, da steckt so viel Weisheit drin. Und du selbst und deine Umwelt wird davon profitieren. Wie viele Dummheiten wirst du nicht begehen, wenn du weiser wirst? Ich möchte drei Basics mit euch einmal anschauen, was Weisheit kann, die Lust machen soll, Donnerstage in zweifacher Weise zu feiern. Donnerstage einmal wahrzunehmen als den Tag, wo meine Sicherheit, wo mein Bedürfnis nach Sicherheit bei Gott Anklang findet, wo ich mich daran erinnere, dass meine Seele sicher bei Gott ist. Und auf der anderen Seite soll Donnerstag ein Tag sein, wo all das, was bei Gott vielleicht nicht ganz oben aufsteht, aber mir doch wichtig ist, wo ich das, was Gott mir geben möchte, Weisheit, wo ich das in die Hand nehmen kann, wo ich mich nach Weisheit ausstrecke. Drei Dinge aus den Sprüchen, die so die Basics von Weisheit sind. Sprüche 16, Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Hat dich schon jemals Arroganz oder Stolz in eine dumme Lage gebracht? Bist du schon mal irgendwo nicht angekommen, weil du zu stolz warst, um nach dem Weg zu fragen? Ihr Männer. Um Hilfe bitten ist für manche Menschen echt schwierig, weil es bedeutet einzugestehen, dass man etwas nicht kann. Es bedeutet zu sagen, ich brauche Hilfe. Und es ist weise, um Hilfe zu bitten. Es ist auch weise zu gucken, wen frage ich um Hilfe. Aber einfach arrogant zu sagen, ich schaffe das schon, ich werde das schon machen, ich kann alles, ich kann das hier, das ist arrogant und führt zu Fall. Hochmut kommt davor, wenn du hochmütig bist, wenn du dich für klug hältst, egal wie klug du bist, wenn du dich selber für klug hältst, wirst du früher oder später immer mal wieder fallen. Wer das erlebt hat, darf gerne einmal nicken. Genau. Sei nicht arrogant, sondern sei demütig. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Und was ist das? Es ist nicht die Selbstverneinung. Demut bedeutet nicht, sich selber für dumm zu verkaufen zu halten und sich selber nicht wertzuschätzen und sich selber irgendwo in ein Drecksloch zu legen und sich da einzubuddeln und zu sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts. Das ist nicht demütig, das ist Dummheit. Demut ist, den anderen wertzuschätzen. Demut ist ein Blick auf die anderen, nicht auf sich selbst. Man guckt bei Demut von sich weg und schaut den anderen an und erhöht ihn und schätzt ihn wert und fragt deswegen vielleicht mal um Hilfe. Und hält sich nicht für den Höchsten und Klügsten und Besten, weil es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Und vielleicht ist dein Gegenüber gerade derjenige, der besser ist. Derjenige, von dem du Hilfe erwarten kannst, vor dem du dich einfach mal klein machst und ihn zu Wort kommen lässt. Wie lernt man Demut? Indem man es tut. Demütige Taten tun, um Hilfe bitten. Jemand anderen mal eine Lösung finden lassen, sich selbst zurücknehmen, damit jemand anderes in den Vordergrund treten kann. Wirklich etwas tun und Demütiges sagen, reden, sich selber zurücknehmen und den anderen wertschätzen. Etwas Wertschätzendes sagen, oh, das kannst du besser als ich, das hast du gut gemacht, das hat mich gefreut. Den anderen hochheben, das ist demütig. Und warum hilft das? Einfach aus neurologischen Prinzipien. Dinge, die du häufiger tust, fallen dir einfacher. Demütige Taten führen zu demütigen Gedanken, weil dein Gehirn sich daran gewöhnt, den anderen wertzuschätzen, das Gute in dem anderen zu sehen. Je öfter du etwas tust, desto leichter fällt es dir. Je öfter du etwas denkst, desto leichter wird dieser Gedanke. So können wir Demut lernen. Als nächstes, hat dich jemals etwas, was du gesagt hast, in Schwierigkeiten gebracht? Ein Narr schadet sich selbst mit seiner Besserwisserei. Ein verständiger Mensch weiß sich mit seinen Worten zu schützen. Es ist nicht nur Besserwisserei, die einen in Schwierigkeiten bringt. Es sind auch Verletzungen, dumme Dinge, die wir gesagt haben. Das Nichtbeachten von dem Sieb, was Beate uns gerade eben vorgestellt hat. Was ist wahr, was ich hier sage? Was ist gut? Und was ist notwendig? Und wenn am Ende noch was rauskommt, dann den Mund aufmachen und es auszusprechen. Und vorher den Mund einfach mal zu halten. Vielleicht weniger zu reden. Bedachter zu reden. Es ist so schnell, dass wir irgendetwas sagen und damit Dinge auslösen, die wir gar nicht auslösen wollten. Manchmal reden wir gar nicht, sondern tippen das mal eben schnell auf dem Smartphone ein oder klicken einfach nur mal eben auf Like oder auf Share und wir haben keine Vorstellung, was wir damit auslösen, welche Algorithmen wir damit in Gang bringen. Donnerstag soll und darf ein Tag sein, an dem wir auf jedes einzelne Wort achten, auf jeden Klick, ob wir es sagen, ob wir es schreiben, alles, was von uns ausgeht. Erst denken, dann reden, vielleicht auch weniger. Und wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Wer aber der Tore Geselle ist, der wird Unglück haben. Die Tore haben nichts mit Fußball zu tun. Die Tore sind Idioten. Dummheit färbt ab. Wenn du im Raum der Klügste bist, wirst du wahrscheinlich dümmer werden. Such dir Räume, in denen du nicht der Klügste bist, in dem die Klugheit der anderen auf dich abfärben kann. Such dir Gesellschaft von Menschen, wo du sagst, die sind meine Vorbilder. So wie die über andere Menschen reden, würde ich auch gerne über Menschen reden. So wie die an Probleme rangehen, so möchte ich auch an Probleme rangehen. Such dir Vorbilder und verbringe Zeit mit ihnen. Das färbt ab. Das Gerede von Menschen färbt ab, ob gut oder schlecht. Wenn es normal ist, in deinem Büro, in deinem Freundeskreis über den Chef herzuziehen, über die Nachbarn herzuziehen, alles blöd zu finden und immer nur das Schlechte zu sehen, du wirst auch über Leute herziehen, einfach nur um dazuzugehören. Du wirst auch nur das Schlechte sehen und mit einem schlechten Gefühl morgens aufstehen, weil alle anderen um dich herum das auch tun. Wenn du mit positiven Menschen unterwegs bist, die anderen Leute wertschätzen, die dich wertschätzen, dann macht das etwas mit dir. Menschen, die dir oft ein Kompliment machen, denen wirst du auch ein Kompliment machen, ganz natürlich, weil auch das Schöne abfärbt. Sei nicht in der Clique der Idioten. Auf dem Schulhof stell dich nicht zu den Leuten, die blöd sind, wo du merkst, es ist ein schlechter Einfluss. Jeder, der von uns Kinder hat, die zur Schule gehen, wir wissen das, dass wir natürlich nicht wollen, dass unsere Kinder zu den Leuten gehen, die Drogen verkaufen, die irgendwelche dummen Sachen machen, auf die schiefe Bahn geraten, der hatte die falschen Freunde. Bei Kindern ist das klar, das Gleiche gilt auch für uns Erwachsene. Auch wir werden davon beeinflusst, von den Menschen, die wir, mit denen wir umgehen. Und am nächsten Donnerstag ist es vielleicht mal nötig, dass du jemandem sagst, du, tut mir leid, es ist Donnerstag, ich kann heute keine Zeit mit dir verbringen. Und wenn er dann fragt, warum nicht, sage ich ihm, ccid.de/predigen, hör dir das an, dann weißt du Bescheid. Donnerstag. Donnerstag soll der Tag sein, an dem wir Weisheit wählen, an dem wir uns bewusst um nach Weisheit ausstrecken und bewusste Taten tun, um Weisheit zu erlangen, um unser Äußeres zu schützen, um das, was auch im Leben wichtig ist, um dem Wert beizumessen und das zu tun, was Gott, oder das zu nutzen, was Gott uns gibt, Weisheit, das anzuwenden, um unser Äußeres zu schützen. Ich entscheide mich, mit wem ich Zeit verbringe. Ich entscheide mich, was ich sage. Und ich entscheide mich, wie ich über mich und andere denke. Natürlich passiert das auch ganz schnell mit jemandem, aber wir können uns entscheiden, was in unserem Kopf abgeht. Du kannst entscheiden, diesen Gedanken schiebe ich zur Seite, der ist nicht gut für mich. Ich möchte anders über meine Mitmenschen und über mich denken. Und wo du impulsiv redest, leg dir ich hatte früher ein Pflaster bei mir im Federmäppchen, was mich jede Stunde, wenn ich mein Federmäppchen aufgeschlagen hat, daran erinnert hat, dass ich weniger quatschen soll. Das hat funktioniert. Nimm dir ein Pflaster irgendwo mit hin, kleb dir es auf die Hand und lass dich daran erinnern, ich muss erst reden, bevor ich denke. Sonst muss ich mir das Pflaster auf den Mund. Ich muss erst denken, bevor ich rede. Sollte ich besser mal tun. Und entscheidet bewusst, was ihr denkt, was ihr sagt, mit wem ihr Zeit verbringt. Donnerstag, eine Erinnerung, dass Gott uns Weisheit gegeben hat, um uns zu beschützen vor Dummheiten, vor Bedrängnis, vor Nöten. Und eine Erinnerung, dass Gott uns sieht, dich sieht und deine Seele beschützt. Gott ist Weisheit, also auch das Vergängliche, wirklich wichtig, sodass er in Kolosser 1, Vers 5 schreiben lassen hat, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden, die Weisheit, ohne Vorwurf. Wenn du Gott um Weisheit bittest, dann ist es ja ein bisschen Offenbarungseid, dann sagst du ja, Gott, ich glaube, ich bin nicht so klug, wie ich sein könnte. Dann wird Gott nicht sagen, du Idiot, du dummer Mensch, sondern er wird ohne Vorwurf sagen, gerne, nimm Weisheit, bitteschön. Vielleicht umgibst du dich mal mit dem und dem Menschen. Vielleicht achtest du mal in der und der Situation darauf, was du sagst. Und vielleicht versuchen wir mal, diesen Gedanken irgendwie aus dir herauszubekommen. Gott gibt gerne Weisheit. Gott möchte, dass wir weise sind, möchte uns gerne weise machen, genauso wie er gerne unsere Seele beschützt. Donnerstag, ein Tag, an dem wir uns um Glaube und um Weisheit bemühen. Dass wir im Glauben wachsen, dass sich unser Glaube tief in unser Herz reinbuddelt, wühlt und sich verankert. Dass unsere Seele bei Gott sicher ist. Dass es etwas gibt, was in alle Ewigkeiten andauert und das ist sicher bei Gott. Und um alles andere können wir uns selber mit viel Weisheit und mit dem, was Gott uns gibt, kümmern. Ich brauche eben keinen Typen, der mit einem Hammer um die Erde fliegt und irgendwie Schutz bringt, so einen komischen Thor, einen Donar, einen Jupiter. Weil wir haben Gott, der unsere Seele sicher birgt und uns Weisheit geben möchte. Das soll unser Donnerstag sein. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns das noch einmal vor Augen führen, dass wir uns das noch mal bewusst machen, wie wunderbar Gott uns versorgen möchte. Lasst uns noch einmal meditieren, wie wir es die letzten Wochen getan haben. Ich möchte euch noch mal Bibeltexte vorlesen, Gottes Wort euch vorlesen, Gottes Wort zu euch sprechen lassen, dass ihr das herausholen könnt, herausgreifen könnt, wo Gott euch in euer Herz da redet, was Gott euch wichtig machen möchte. Dass ihr das mitnehmt in die nächste Woche, mitnehmt an diesem Tag und einfach darüber brütet, das immer wieder hochholt und das zu eurem Herzen, zu euren Gedanken da wirken lasst. Setzt euch ganz bequem hin. Macht euch ein bisschen locker. Schließt gerne eure Augen. Atmet 2-3 Mal tief ein und aus. Und schiebt die Gedanken, die euch ablenken, einfach beiseite. Dass Gottes Wort zu euch reden kann. Gott spricht zu dir: Du liebst mich, darum will ich dich erretten. Du kennst meinen Namen, darum will ich dich schützen. Du rufst mich an, darum will ich dich erhören. Ich bin bei dir in der Not. Ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will dich sättigen mit ewigem Leben und will dir mein Heil zeigen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. In der Welt erlebt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich, Jesus Christus, habe die Welt überwunden. Stell dir einmal deine Seele vor, das unvergängliche Du. Und schau dir an, wie Gott diese Seele sicher festhält, wie er sie in seinen Fittichen birgt. Lass dieses Bild tief in dein Herz sinken und Glauben wirken. Deine Seele ist sicher beim allmächtigen, allgegenwärtigen, ewigen, guten Gott. Nichts und niemand kann deine Seele aus den Händen dieses Gottes reißen. Egal, was um dich herum tobt, egal, was in dir passiert, egal, was mit dir passiert, Gott hält deine Seele sicher fest. Wie kannst du in der nächsten Woche Herausforderungen begegnen, mit dem Wissen, egal wie es ausgeht, egal was andere Menschen über mich sagen, egal was ich selber über mich denken werde, meine Seele ist sicher bei Gott. Und jetzt stell dich dir selbst mal als dein weisestes Ich vor. Wie sieht das aus, wenn du all die Weisheit, die Gott dir schenken möchte, wenn du sie auspackst? Wie antwortest du auf Anrufe, auf E-Mails, auf Beleidigungen, wenn du im Verkehr geschnitten wirst, wenn du etwas verlierst, wenn du enttäuscht wirst? Wie reagierst du als dein weisestes Du? Wähle diese Weisheit heute. Entscheide dich dazu, weise zu sein, dich nach Weisheit auszustrecken, weise zu handeln, weise zu reden und weise zu denken. Donnerstag, ein Tag, der uns daran erinnert, dass Gott unsere Seele sicher beschützt, dass er unsere Seele bewahrt. Und vielleicht hast du das noch nicht erlebt. Vielleicht bist du dir noch unsicher, ob deine Seele wirklich sicher bei Gott ist. Vielleicht bist du dir wieder neu unsicher, ob nicht doch irgendetwas passiert ist, was diese Sicherheit trübt, dass deine Seele vielleicht doch nicht hundertprozentig sicher bei Gott ist. Gott ist jetzt da. Und du kannst ihm deine Seele geben, voller Vertrauen, ihm dein Innerstes geben und sagen: Pass darauf auf, Gott. Ich möchte sicher bei dir sein. Jesus Christus hat alles dafür getan, ist dafür gestorben, damit alles, was zwischen uns, was zwischen dir und Gott steht, damit alles verschwindet, sodass du jetzt hier vor Gott sitzen kannst und ihm deine Seele geben kannst, und er nimmt sie mit Freuden. Und er spricht dir zu: Du liebst mich, du vertraust mich hier. darum will ich dich erretten. Du kennst meinen Namen, darum will ich dich schützen. Du hast mich jetzt hier in dieser Situation am Sonntagmorgen angerufen und darum erhöre ich dich. Ich bin bei dir in der Not und ich werde dich herausreißen und zu Ehren bringen. Ich werde dich sättigen mit einem ewigen Leben und ich werde dir mein vollkommenes Heil zeigen. Liebender, wundervoller Gott, ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Dass du so flauschig, schön und sicher bist. Dass unsere Seele auf eine angenehme, gute Art bei dir geborgen ist. Und dass es nichts und niemanden gibt, der es auch nur versuchen könnte, unser unsterbliches Ich aus deiner Hand zu reißen. Danke für die Ewigkeitsperspektive, die du hast. Danke, dass unser kleiner, beengter Blick nichts im Vergleich ist zu deiner Ewigkeitsperspektive. Und danke, dass du dort deinen Fokus drauf legst. Danke, dass die wirklich wichtigen Dinge, die ewigen Dinge, sicher bei dir sind. Danke, Gott, dass du alles getan hast, um uns sicher halten zu können. Dass du alles weggenommen hast, was dich anwidert, was dich anekelt, was nicht zu dir passt. Dass das nicht mehr da ist und unsere saubere, von dir gereinigte Seele sicher bei dir ist. Und danke Gott, dass du uns so sehr liebst, dass die Dinge, die uns wichtig sind, auch dir wichtig sind. Danke, dass du wirklich ein vollkommen liebender Vater bist. Und dass du uns Weisheit schenken möchtest, um die Dinge, um die wir uns kümmern dürfen und sollen, dass wir uns auch darum auch kümmern können. Danke für dein lebendiges Wort, danke für die Bibel, in der du deine Weisheit niedergeschrieben hast, in der Menschen von dir erzählen und über Jahrhunderte überliefert wurde, was gut ist und was richtig ist. Danke für die Sprüche, die auch Sprüche bei uns geworden sind, weil sie so wahr sind, weil sie uns so weiterhelfen. Gott, schenk du uns Weisheit. Lass du uns Menschen werden, die von denen, die dass wir beginnen, uns mit Menschen zu umgeben, die weiser sind als wir, von denen wir lernen wollen, dass wir zu Menschen werden, zu denen andere kommen, um weiser zu werden. Dass sich Arbeitskollegen gerne in unserer Gegenwart wohlfühlen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie kommen zu uns, um mehr zu werden, wie wir sind, weil du uns Weisheit schenkst. Weil das, was wir sagen, Gutes hervorbringt. Weil das, was wir sagen, wahr ist. Weil das, was wir sagen, Leben bringt. Schenk du uns deine guten Gedanken voller Weisheit. Schenk du uns Menschen, die gut zu uns sind, die uns gut tun. Danke für all das, was du gibst. Danke, dass alles Gute von dir kommt. Und dass wir das weitergeben dürfen. Und dass wir es genießen dürfen. Danke Gott für deine Liebe. Danke Gott. Amen. Ich darf euch unter den Segen Gottes stellen, des dreieinigen Gottes, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Er ist mit euch, er geht mit euch, er lebt in euch, er beschützt euch, er liebt euch. Amen. Einen schönen Sonntag.